HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute der Sänger und Musiker Stefan Waggershausen. Herzlich willkommen.
Hallo, servus.
Seit 45 Jahren sind Sie im Musikgeschäft, Herr Waggershausen, davon viele Jahre im Hintergrund als Musikproduzent und Songschreiber. Und dann haben Sie sich vor kurzem zum 70. Geburtstag, der im Februar war, selbst ein Album geschenkt, das 15. und es heißt Aus der Zeit gefallen. Wie ist dieser Titel zustande gekommen?
Der ist eigentlich dadurch zustande gekommen, dass wir im Studio in einer Art und Weise produziert haben in den letzten 2, 3, 4 Jahren, wie es eigentlich sehr anachronistisch ist. Also ich habe das alles mit richtigen Instrumenten, mit richtigen Musikern in diversen Studios aufgenommen und heutzutage kommt ganz viel aus dem Rechner im Normalfall. Und wir haben es anders gemacht. Wir haben auch von manchen Titeln verschiedene Versionen aufgenommen und ich habe immer 3 dann auf den Müll geschmissen oder verstauben lassen. Und das war so der Moment, wo wir gemerkt haben, das ist eigentlich wirklich aus der Zeit gefallen, wie man produziert. Ja. Und die Musiker sagten das dann auch, weil die was anderes gewohnt waren. Und so ist halt der Titel, denn plötzlich stand er im Raum, herrlicher Albumtitel.
Ja, Musik von Hand gemacht ist ja tatsächlich aus der Zeit gefallen. Und wenn Sie erzählen gerade 3, 4 Versionen von jedem Stück, Sie sind ein kleiner Perfektionist, kann das sein?
Ein ziemlich übler Perfektionist. Also ich kann mich erinnern, es gibt einen Titel auf diesem Album, der heißt Die Drinks sind getrunken. Da habe ich die allererste Version vor 7, 8 Jahren als Demo mal gemacht gehabt. Also nur mit einer kleinen Orgel und ein bisschen Rhythmus. Und habe von diesem Titel, weil ich nie happy war, glaube ich, 5 Versionen gemacht. Und die letzte Version, die dann sehr dramatische Gitarren, Quentin Tarantino-Gitarren nenne ich sie dann immer, drauf hatte. Das wurde dann Titel 1, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, dann die Urversion als allerletzten Ausklangtitel auf das Album auch zu nehmen.
Und wie halten Sie dabei, Herr Waggershausen, Ihre Musiker bei Laune?
Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Die haben natürlich wahrscheinlich altersmäßig einen gewissen Respekt vor mir. Und würden wahrscheinlich schwer irgendwie was sagen, aber sie gucken mich schon mal schräg an. Andererseits ist es so, dass ich auch manchmal mit anderen Musikern arbeite. Also wenn mir ein Titel nicht gefällt, dann respektiere ich auch die Arbeit und die Leistung von meinen Jungs mit und sage einmal, lass mich es nochmal im anderen Studio probieren. Was schwierig wird, ist das dann hinterher zusammenzuführen. Das ist dann ein technisches Problem der Studios. Aber bei Laune halte ich sie eigentlich immer alle, weil wir einfach Spaß haben. Und sie sind bei mir nicht unter Zeitdruck. Das ist das Wichtigste. Im Normalfall heutzutage in den Studios ist es einfach so, dass du nur ganz schnell eine Single machen sollst, 3 Minuten lang. Und die soll möglichst playlistengerecht sein für Spotify oder wen auch immer, ja, für eine Plattform. Und ich sage immer, nee, wir machen das aus Spaß. Und ich will dann entscheiden, Jungs, das war's. Wie gesagt, das ist jetzt mein privates, persönliches Musikkino.
Wo gibt's sowas noch? Mainstream war ja ohnehin auch nie Ihr Ding, Herr Waggershausen. Ich erinnere mich an Hallo Engel, das war in den 90er Jahren. Und Sie sangen auch im Duett mit attraktiven, stimmgewaltigen Damen, also Alice, Zuna am Feuer oder Viktor Laszlo. Das erste Mal tat's noch weh. Und auch Ofra Hasa, Jenseits von Liebe war das. Jetzt waren Sie 9 Jahre überhaupt nicht zu hören auf irgendeinem Album. Davor hatten Sie 15 Jahre pausiert und waren auch nicht auf der Bühne. Warum haben Sie sich öffentlich so rar gemacht?
Also, wenn ich diese 45 Jahre Musikindustrie, die ich jetzt auf dem Buckel sozusagen habe, Revue passieren lasse, dann sage ich immer, die 70er Jahre, als ich angefangen habe, mein erstes Album 4 oder 75 gemacht habe, Traumtanzzeit hieß das, das waren so die Lehrjahre, Lernjahre, da habe ich geübt. Die 80er waren die Popjahre, Hallo Engel, Zunahm Feuer, Es geht mir gut. Dann kamen die wunderbaren Duette mit den herrlichen Damen, die mir da zur Seite gestanden haben und ganz viel Magie verströmt haben, auch bei diesen Liedern. Aber irgendwann so Mitte der 90er habe ich halt für mich selber gemerkt, ich stehe an der Kreuzung. Ich muss jetzt irgendwie entweder nach links oder rechts und Mainstream-Charts finde ich wunderbar und jeder will wirtschaftlichen Erfolg. Aber ich wollte eigentlich das machen, wo ich wirklich auch innere Lust hatte. Und da bin ich dann einfach statt nach rechts, nach links marschiert und war in Louisiana unten, in New Orleans und habe da eine Art von Musik kennengelernt, die dann mein Leben bestimmt hat. Und von dem Moment an habe ich eigentlich Musik so gemacht, dass ich gesagt habe, wenn ein Album fertig ist, wenn genügend Songs da sind, die danach rufen, dann werden sie veröffentlicht. Das hat im ersten Fall 14 Jahre gedauert und jetzt wieder 9 Jahre. Heißt aber nicht, dass ich nicht dazwischen was anders gemacht habe. Also ich war immer im Revier unterwegs, aber als Songschreiber oder Produzent.
Ja, hinter den Kulissen.
Genau.
Louisiana Blues, das ist ja die Gegend, wo der Blues auch herkommt. Und Stefan Waggershausen, heute bei Doppelkopf, kennt sich aus mit dem Blues. Ich kenne mich aus mit dem Blues. Das ist auch ein Titel, der auf dem neuen Album drauf ist, aus der Zeit gefallen. Und dazu gibt es auch ein wunderbares Video. Und Louisiana, glaube ich, das war auch da, wo Sie ein kurvenreiches Wesen kennengelernt haben mit 6 Seiten. Und das sie auch überredet hat, endlich wieder zurückzukommen, nach vorne, auf die Bühne, ins Studio und selbst Musik zu machen. Und zwar ihre geliebte Gibson ES-150. Und diese Gitarre soll mal dem legendären Blues-Gitarristen Robert Johnson gehört haben. Ja, wie sind Sie da dran gekommen?
Das sagt die Legende. Ja. Also ich war irgendwann Mitte der 90er Jahre durch Willie DeVille, einen großen, leider verstorbenen Rockmusiker, animiert, mal runterzukommen. Den habe ich hier in Europa auf 1-2 Konzerten mal getroffen. Und er sagte, momentan geht in New Orleans, in Louisiana, die Post ab. Da sind ganz viele amerikanische Artisten, die da aufnehmen. Und ich hatte immer schon so ein Faible für die Südstaaten und war da und habe dann ein Album produziert und brauchte dann für ein Video eine Gitarre und bin dann in die Außenbezirke von New Orleans gefahren. Ich glaube, der Laden hieß Rock'n'Roll Music und da waren 2 schwarze Verkäufer und ungefähr 400, 500, 600 alte Gitarren an der Wand. Und eine, als ich reinkam, blinzelte mich an. Ja, also ich, so habe ich es in Erinnerung.
Sie hat geflirtet.
Sie hat geflirtet, ich blinzelte zurück und das ist den beiden Jungs natürlich sofort aufgefallen, den beiden Verkäufern. Und von diesem Moment an begann das Verkaufsgespräch und von Minute zu Minute wurde es teurer, denn sie machten mir dann weise und sagten, auf dieser Gitarre hat Robert Johnson die Legende schon gespielt. Robert Johnson ist ja das Idol auch von Keith Richard, Eric Clapton, allen Rock'n'Roll-Gitarristen. Und ich habe das Spiel mitgemacht und nachgerechnet, Baujahr 36, okay, Johnson ist 38 gestorben.
Könnte
und
sein.
Könnte mit Schaum vorm Mund, weil der Teufel hat ihm ja damals die Gitarre verkauft und sagt auch die Legende. Und diese Gitarre ist dann in meinen Besitz übergegangen, etwas überteuert, würde ich mal sagen, aber es war ein herrlicher Tag, das zu erwerben. Und die lag dann viele Jahre bei mir im Gitarrenschrank in meiner Wohngemeinschaft von Gitarren, in der WG. Und irgendwann, das sagt auch die Legende, klopfte sie so lang und sagte, hol mir mal raus, wir müssen neue Lieder schreiben, Waggershausen.
Ja, und hat sie nicht erst mal gebockt, als sie sie dann in die Hand genommen haben, wenn sie so lange im Schrank verschlossen war?
Das ist ein sehr eigenes Wesen, diese Gitarre, und hat auch entsprechende Allüren. Also wenn ich mal auf der Rickenbacker, das ist eine andere Gitarre, spiele oder Ovation, dann ist so wie immer in Wohngemeinschaften natürlich eine gewisse Eifersucht.
Klar.
Da. Ja.
Mhm.
Und meine Mädels sind dann irgendwann, meine Gitarrenmädels meine ich, ja, sind dann irgendwann aufeinander eifersüchtig, ja, einfach. Aber ich habe ihr neue Saiten aufgezogen damals an jenem Tag und da haben wir auch just an diesem Tag gleich diesen Song vom vorletzten Album, Der alte Wolf wird langsam grau, geschrieben. Und da war, ja, sie ganz stolz, dass sie von Anfang an mit dabei war.
Ja, wahrscheinlich haben Sie sie auch regelmäßig poliert und gestreichelt.
Nee, das mache ich nicht immer. Nee? Das ist ein großer Nachteil von mir, dass ich eben zwischendurch tatsächlich die Gitarre manchmal im Schrank drin lasse und einfach andere Dinge mache. Aber dann ist der innere Ruf in mir einfach nicht so stark, neue Lieder zu schreiben. Das überlasse ich dann doch dem Schicksal in dem Moment.
Der alte Wolf wird langsam grau. Das ist, glaube ich, 9 Jahre jetzt her,
ja,
dieses Album. Und mit dem Wolf meinen Sie wahrscheinlich sich selbst. Ich sehe aber nichts.
Ja,
ich sehe da nichts,
ja,
Graues. Die tragen Hut. Also da sieht,
ja, darunter habe ich den gleichen Friseur wie Bruce Willis und Heiner Lauterbach. Aber an den Hut, den trage ich schon, als das Haupthaar noch lockig und lang war. Aber da habe ich also keine Probleme mit. Aber ja, es ist halt so, das war eigentlich eher sarkastisch, ironisch gemeint. du, ich fühle mich wohl, ich trinke halt ab und zu auch grünen Tee und nicht nur mehr Whisky. Also das ist alles cool.
Ist ja auch ein schöner
Titel.
Aber
es funktioniert alles. Es ist alles, ich bin gelenkig, es ist bestens beieinander. Fühle mich wohl.
Ja, also ich habe nichts zu beanstanden und das mit 70 Jahren. Also herzlichen Glückwunsch.
Also wenn das nicht immer wieder erwähnt werden würde, hätte ich es überhaupt nicht.
Vielleicht noch einmal.
Nein, dann hätte ich es auch wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten, wäre es irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber inzwischen gucke ich da natürlich, es scheint zu stimmen, ja, aber fühlen tue ich mich anders.
Der alte Wolf wird langsam grau, ist allerdings geliehen bei Hildegard Knef, der Titel, ne?
Das ist mir hinterher erst bewusst geworden. Das hat ein Kollege hat für Hilde Knef, die ich ja noch kennenlernen durfte, bei uns im Studio mal vor 30 Jahren, die hat das tatsächlich auch gemacht. Aber ich habe einen völlig neuen Song geschrieben. Ja, aber die Thematik ist in der Tat die gleiche.
Titel. Ja, ist ja auch eine zeitunabhängige Thematik. Das war vor 100 Jahren schon so und wird auch in 100 Jahren noch so sein.
Genau, und alte Wölfe können halt besser über sich selber singen, als wenn Frauen das machen.
Genau. Okay, die dürfen ja dann auch. Ja, Sie haben auch Musik mitgebracht, natürlich von Ihrem neuen Album Aus der Zeit gefallen, Herr Waggershausen. Und da ist ein Stück drauf, das spielen wir jetzt. Die Drinks sind getrunken. Hört sich an, als käme danach nicht mehr viel, oder irre ich mich?
Nein, das war eine Zeit, in der ich, und das hört man eindeutig, offensichtlich sehr viel Leonard Cohen gehört habe. Ach so. Und war auch eine eher depressive Phase, als ich den Song geschrieben habe. Und da habe ich mich ausgelebt in dieser Cohenesken Stimmung.
Dann Prost.
Die Messe ist gelesen, die Wunde sind noch frisch. Der Gurgler lächelt traurig, die Gläser, die sind leer. Doch nichts geht mehr, nichts geht mehr in diesem Lande. Nichts geht mehr. Die Drinks, die sind getrunken.
Drinks sind getrunken, sang Stefan Waggershausen und er ist heute mein Doppelkopfpartner in HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Der erste Titel des Albums Aus der Zeit gefallen und Sie, Stefan Waggershausen, wirken nunmehr auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das heißt cooler so als früher mit Lederjacke. Eben hatten Sie noch eine Sonnenbrille auf, die sieht man auch auf den neuen Fotos.
Die habe ich anständigerweise gerade abgenommen.
Ja. Damit wir uns in die Augen schauen können.
Das war mir zu mafiös.
Ja, 3-Tage-Bart, das sind ja schon alles so Attribute. Als junger Mann sind Sie als sogenannter sanfter Rebell aufgetreten oder sind das alles nur Äußerlichkeiten?
Sanfter Rebell war irgendeine Zeile aus irgendeinem Lied, das die seinerzeitige Plattenfirma dann als Headline genommen hat. Aber,
ja, aber Sie sahen auch anders aus damals.
Ich sah ja ein bisschen jünger.
So viel smarter und mit nettem Hemd und anständigem Haarschnitt. Das, und so.
Der Pullover ist sauber, lege ich großen Wert drauf. Nein. Ich spüre natürlich in mir im Lauf der Jahrzehnte oder in den letzten vielen Jahren eigentlich, seit ich meine Sachen völlig selber entscheide und selber produziere und in eigener Regie mache, eine gewisse Entspanntheit in mir, eine leichte Lässigkeit. Und ich tue das, wozu ich Lust habe, was ich machen will. Ich schreibe die Lieder, die ich machen will. Und erst wenn die Lieder gut sind, dann gebe ich sie frei. Und dann sage ich, das ist meine Art von Musikkino zu machen. Und das ist so der Ausdruck von meinem Lebensgefühl. Und das beschränke ich nicht auf ein Lied. Deswegen sind die Drinks getrunken hier. Das ganze Album ist nicht so düster. Ja, da sind zwar Balladen drauf. Ich bin ein großer, vergnügter Melancholiker. Aber es sind auch Abtemponummern drauf. Und die sind eben Ausdruck meines derzeitigen musikalischen Schaffens.
Ja, ich würde sagen, es ist für jeden was drauf. Sie sprengen auch mitunter die musikalischen Genres. Allerdings, Sie haben früher ja mal Psychologie studiert. Mhm. Ich glaube auch bis zu Ende.
Ich habe es fertig gemacht in den 70er Jahren, aber in diesem Beruf nie gearbeitet.
Warum nicht?
Ich bin in den 60er Jahren ein kleiner Junge gewesen, komme aus einem musikalischen Haushalt, wo viel Hausmusik gemacht worden. Papa, Mama, Opa, Oma waren alle sehr musikalisch. Und ich habe irgendwann eines Tages Beatles gehört und von dem Moment an wusste ich, ich will Musik machen. Und bin dann in der Musik letztendlich auch gelandet, musste aber ja irgendwie mal, ja, das gehörte sich einfach, dass man einen anständigen Beruf versucht. Ich dachte, vielleicht ist Psychologie ein anständiger Beruf. Habe das angefangen und habe das parallel zu meinen musikalischen Erfahrungen beendet dann. Habe aber am nächsten Tag gleich wieder in der Berliner Kneipe gearbeitet als Barkeeper, um das Geld für die nächsten Demos, also Layouts für Musik zu verdienen. Also ich habe nie als Diplompsychologe gearbeitet.
Allerdings haben Sie in Berlin nicht nur als Barkeeper gearbeitet, sondern auch als Discjockey in der legendären Sendung SF Beat, beim SFB natürlich. Wie sind Sie daran gekommen?
Das war eine Zeit, als ich als Regieassistent auch ein bisschen gearbeitet habe am SFB, ein bisschen Musik gemacht habe. Das hat der ein oder andere Regisseur mitgekriegt. Dann durfte ich im Hintergrund von irgendeinem Fernsehfilm mal ein bisschen klimpern. Und so bin ich irgendwann gefragt worden, wir haben diese Sendung hier, SF Beat, hättest du nicht Lust, das zu moderieren? Und dann habe ich meinen Hut in den Ring geschmissen, damals schon, und bin genommen worden. Das war für mich wie ein Lottogewinn, also weil das war einfach eine coole Zeit. Du hast alle Musik dieser Welt quasi auf den Vinylplatten damals noch gekriegt, konntest deinen musikalischen Horizont erweitern und hattest die Riesenchance auch noch internationale Artisten, also wie Brian Ferry, wie Marianne Faithfull, die Hollies und so weiter, deine eigenen Legenden und Heroes im Studio kennenzulernen und deren Lebenserfahrung auch anzuhören, aufzusaugen. Und das hat mir eine Menge gebracht für mein Leben auch.
Ja, also auch damals schon recht entspannt. Offensichtlich hatten Sie nie so bestimmte Pläne. Es hat sich alles so ineinander gefügt.
Ja, ich bin wie der liebe Augustin. Ich habe einfach Glück in meinem Leben gehabt bisher.
Heute lebt Stefan Waggershausen, unser Doppelkopfgast, in Friedrichshafen am schönen Bodensee. Da sind Sie ja auch geboren. Wohnen Sie da wieder oder waren Sie zwischendrin außer Berlin auch mal woanders? Denn irgendwann hieß es ja auch mal auf einer Single, ich will zurück zum Bodensee. Ja, was war das? Heimatverbundenheit?
Das war Heimatverbundenheit, das ist richtig. Ich bin geboren in Friedrichshafen und bin dann nach dem Abitur relativ schnell nach Tübingen zum Studium. Da war ich aber nur ein Semester, bin dann in Berlin gelandet. Und irgendwann in den 90ern wieder an Bodensee zurückgezogen und wahrscheinlich etwas verstört durch den Mauerfall damals, weil das lange auf einer Insel sozusagen gelebt. Ja. Und bin aber ganz schnell wieder zurück und habe jetzt noch viele Koffer in Berlin, bin immer am Pendeln zwischen Bodensee und Berlin. Und das Lied »Ich will zurück zum Bodensee« ist so entstanden, dass wir bei einer Session vor 9 Jahren irgendwann mal mit den Jungs, mit den Musikern fertig waren im Studio und die fragten, sag mal, wir haben doch noch einen halben Tag Zeit, lass uns doch mal ein paar Büchsen Bier aufmachen und noch einen Titel machen. Und ich hatte den Titel parat und der ist dann live eingespielt worden. Wunderschöne Nummer geworden.
Mhm. Naja, da spielten, glaube ich, auch noch gewisse Homeboys eine Rolle. Ne,
die Homeboys habe ich, ich habe eine fiktive Band auf meinen Alben, die heißt immer The Traveling Homeboys. Also das ist so wie Traveling Wilburys, eine amerikanische Band gewesen. Da bringe ich immer verschiedene Kollegen in diese fiktive Band mit rein. Vor 9 Jahren waren es Jan-Josef Liefers, Sascha und Henning Wehland, die bei meinen Homeboys dabei waren. Wir haben den Titel Endloser Sommer eingesungen. Dieses Jahr auf diesem Album aus der Zeit gefallen sind es Tobias Künzel von den Prinzen, Peter Freudenthaler von Fool's Garden. Und man glaubt es nicht, Otto Waalkes singt da auch noch mit.
Der singt?
Ja. Otto ist ein begnadeter Gitarrist und Sänger. Und wir haben zusammen das Album Ice Age, Sid und seine Freunde, vor 4, 5 Jahren. Das ist übrigens einer der Gründe, warum in den 9 Jahren Pause mache ich andere Sachen, warum ich dann irgendwann mal aus dem Verkehr gezogen bin, weil ich andere Projekte mache. Und mit ihm habe ich es damals gemacht. Und zu ihm dann gesagt, sag mal, hast du mich Lust, auf dem neuen Album einen Titel mal mitzusingen mit den anderen? Sofort.
Tja, das würde ich gerne auch mal sehen.
Wir sind ein kleines, autarkes Familienunternehmen namens Miau Musik, wie die Katze. Das betreiben mein Sohn mittlerweile und ich. Und der lebt in Berlin und wir starten die musikalischen Projekte zusammen. Und deswegen ist das ein, ich sag's immer, ein großes Pendeln zwischen ja. Bodensee und zwischen Berlin.
Ein schönes Vater-Sohn-Gespann. Das ist ja auch schön, wenn der Sohn so die eigenen Ideen auch mit
fortsetzt. Ja, der hat manchmal zu viel eigene Ideen. Da kommen dann schon die Generationskonflikte.
Naja, seit 34 Jahren sind Sie verheiratet mit Ihrer Frau Stefanie. Ist ja auch selten in der Branche. Und ich glaube, die ist auch so in dem kleinen Familienunternehmen noch mit drin.
Die war anfangs mit drin, aber mittlerweile spielt sie, glaube ich, sehr gern Bridge und lässt mich Musik machen.
Und ist sie nicht eifersüchtig auf ihre Gibson E150?
Auf die Gibson überhaupt nicht. Nee, die Wohngemeinschaft meiner Gitarren, die Gitarren-WG, ist irgendwie im obersten Geschoss bei mir. Und da kommt sowieso niemand rein, weil das ist mein Atelier. Da darf ich mich ausleben, wie ich will.
Stefan Waggershausen. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und hat ein paar Lieder mitgebracht von dem neuen Album Aus der Zeit gefallen. Und wir kommen jetzt zu einem neuen Held aus der Szene, Hank Williams, also der Country-Musiker. Ich glaube, das ist auch so ein Vorbild für viele Musiker, Gitarristen. Und was bedeutete er für Sie?
Also Hank Williams war mir bekannt als Name und ich wusste auch, dass er ein großer Songschreiber war, gerade in der Country-Musik, dass er 1953 verstorben ist. Das war eigentlich alles, was ich wusste von ihm. Und als ich in Louisiana Mitte der 90er war, haben viele Kollegen immer von Hank Williams erzählt, weil er eben auch sehr New Orleans, Louisiana-affin war und da unten viel gespielt hat. Und der war ja insofern eine Legende, auch großes Vorbild für Bob Dylan oder Johnny Cash. Und da unten haben die Jungs damals erzählt, der ist eigentlich wie Elvis, ja. Der ist gar nicht tot. Ja, Elvis hat seinen Tod nur vorgetäuscht und das war zu viel Rummel. Hank auch und der lebt irgendwo in den Sümpfen. Habe ich mir angehört und jetzt, 20 Jahre später, ein Song über Hank Williams in seinem Geisterhaus im Atchafalaya Bayou geschrieben.
Bin in der letzten Kurve, das Ziel vor mir. Du lebst hier. Hörst du mich nicht klopfen? Mach sie auf die Tür. Bei dir gibt es Drinks. Da ist nichts tabu. Und auch jede Menge Märchen. Das erzählt man sich so. Hey, hey, Hank Williams. Komm raus aus dem Haus. Du kommst aus diesem Leben nicht leben raus. Bei dir gibt es Drinks und Country Blues. Mach die Tür schon auf, Hanky Boy, komm zu uns.
Hank Williams von und mit Stefan Waggershausen, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ja, Hank Williams ist ja schon in den 50er Jahren gestorben und eben sagten Sie, Herr Waggershausen, es ranken sich einige Legenden um ihn herum, Verschwörungstheorien. In Wirklichkeit ist er womöglich gar nicht tot. Doch es heißt ja ohnehin, solange die Musik weiterlebt, ist auch Ihr Komponist, Ihr Interpret oder auch der Songschreiber nicht wirklich tot, oder?
Ja, da geht die Story weiter. Das ist das Wunderbare am Musikmachen, am Songschreiben oder am Bücherschreiben. Wenn du diese Art von Kunst machen, Kultur machen kannst, dann hast du etwas, was länger währt und existent ist. Und ich bin sicher, Hank Williams bei all seinem exzessiven Lebenswandel, den er da hatte, früher würde sich freuen, dass man heute noch so viele späte Jahre danach noch über ihn redet.
Ja, und im Hintergrund haben wir den verehrten Herrn Otto gehört. Der hat da mitgesungen. Sie hatten es ja in der letzten
Runde erzählt. Er hat nicht gejodelt. Er hat nicht den Otto gegeben, er hat den Otto Walkes gegeben. Und er war ein hervorragender Chorsänger und ein guter Freund. Und der Mann ist ein Genie.
Ja, stimmt. Das ist er. Einer der wenigen, die neben Udo Lindenberg, Grönemeyer und neben diversen Schlagersängern, ja Reinhard May vielleicht noch, konsequent Deutsch gesungen haben, ist Stefan Waggershausen. Inzwischen ist das, ja in Anführungsstrichen, deutsche Liedgut ja wieder hip bei diversen Barden und Rappern. Wie finden Sie das?
Also ich habe natürlich, deswegen heißt mein Album auch Aus der Zeit gefallen, weil die Art von Musik eben die handgemachte, Naturinstrumenten gespielte Musik ist und eine Art von Songschreiben, die heute nicht mehr so angesagt ist. Ich habe natürlich großen Respekt vor allen Rappern und Hip-Hopern. Allein ich kann es eher schwer beurteilen. Es ist nicht mehr hundertprozentig meine Welt. Aber ich bin zwangsläufig damit konfrontiert, wenn ich mit meinem Sohn durch die Gegend fahre. Und wir haben beispielsweise das Video auch zum Ich kenne mich aus mit dem Blues gedreht. Und da haben wir eine klare Vereinbarung gehabt, dass ich eine Stunde lang darf ich meine Musik hören, eine Stunde muss ich dann Rap konsumieren. Und insofern bin ich auch da ein bisschen up-to-date. Aber es ist nicht meine ganz private Leidenschaft, das gebe ich zu.
Oder? Aber Sie singen Deutsch.
Die singen Deutsch, ja, klar, logisch, klar, klar. Das ist richtig. Ich überlege mir gerade, Otto würde es witzig finden.
Genau. Wahrscheinlich, wenn Sie es dann mal
mit Choreografen. Ich werde ihn mal fragen, genau.
Ja, der würde das wahrscheinlich sogar machen, glaube ich.
Der kriegt das hin. Ja. Besser als die Originale.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass heutzutage im Musikgeschäft müssen sich wahrscheinlich auch die ganz Erfolgreichen irgendeine Strategie überlegen, wie sie überhaupt von der Musik leben können, Herr Waggershausen. Sie sind seit 25 Jahren Mitglied im Aufsichtsrat der GEMA und seit 2017 Vorsitzender der Berufsgruppe der Textdichter. Wie widersetzen Sie sich auch in dieser Funktion dieser heutigen Umsonstkultur?
Wunderbares Wort, das hätte ich sonst jetzt gerade genannt mit der Umsonstkultur. Nein, es ist so, dass das, was ich da mache, natürlich ein ehrenamtlicher Job ist. Wir setzen uns da im Aufsichtsrat 4, 5, 6 Mal im Jahr zusammen und sind eigentlich dafür da, den Vorstand zu kontrollieren dabei auch und eben unsere Erfahrungswerte aus der Musikindustrie, die wir da haben, mit einzubringen. Und es ist völlig richtig und Sie haben total recht. Wir haben im Moment durch diese Plattform eine Umsonstkultur gekriegt, wo du natürlich irgendwie nicht mehr entsprechend honoriert wirst.
Durch die digitalen Medien.
Durch, ich sage jetzt einfach mal Spotify, YouTube. Das ist alles ein Riesenproblem, weil das wird die ganze Musiklandschaft und die ganze Musikindustrie nicht nur beeinflusst, es hat sie bereits beeinflusst, weil da wird es jede Menge Veränderungen in den nächsten Jahren geben. Also meine Prognose ist die, dass ich sage, auch der CD, die CD wird irgendwann den Weg des Vinylalbums gehen und einfach zum Nischenprodukt werden, weil du heute eigentlich nur noch produzierst für Playlisten. Ja, die Lieder sollen marktgerecht sein, sollen 3 Minuten lang sein, sollen möglichst alle chartfähig sein. Und da kommt noch ein anderer Punkt dazu. Ich, für mich, und die vorher genannten anderen Kollegen wie Udo oder Niedecken oder Herbert Grönemeyer, wir machen ja alle noch Musik in Form von Alben. Das, was ich persönlich immer mein privates Musikkino nenne. Aber der Trend wird dazu gehen, kein Album mehr zu machen in Zukunft, sondern nur noch, es ist meine Prognose, also völlig privat. Aber ich glaube, dass die Industrie irgendwann dazu übergehen wird und sagen wird, nee, wir machen mit dir keinen Vertrag mehr, keinen Deal mehr für die Zukunft, sondern du machst jetzt 3 Songs, wir werden das finanzieren, die Songs sollen aber möglichst schnell auf den Playlisten landen. Und das ist natürlich auch für das ganze Umfeld, was da ist, also Grafik, Fotografen, Musiker und so. Das ist ein ganzer Rattenschwanz. Das wird sich brutal auswirken.
Also wenn man bedenkt,
kann ich nur verwarnen davor.
Ja, und aber wenn man bedenkt, unter welchem Druck dann junge Musiker stehen werden, wo ja selbst gestandene Musiker heute noch immer kein Erfolgsrezept haben, warum wird denn nun ein Song ein Hit oder auch nicht? Ja, dann gäbe es ja nur Hits, wenn man das wüsste. Und dann setzt man solche Leute unter diesen Druck.
Es gibt noch eine andere Einsicht oder eine Tatsache. Es ist eigentlich, früher hast du ja eine Tournee gemacht, auch ich in den 80er Jahren, um ein Album, wenn du ein neues Album hattest, zu promoten, zu bewerben. Heute ist exakt andersrum. Heute machst du Musik, um deine Tournee zu bewerben, weil du verdienst als Artist eigentlich dein Geld über die Konzerte.
Ja,
und das ist eigentlich schade, ja. Und letztendlich wird es auch ein Problem werden, für die Radios, ja, weil die Radios müssen sich für meine Begriffe mehr darauf besinnen, nicht nur den Mainstream auch zu spielen, sondern sie haben einen riesen Vorteil, das Radio, gegenüber Spotify. Sie können den Hintergrund erzählen zu Musik. Sie können Sachen erzählen über das Lied, über den Artisten selber. Und wenn man sich darauf wieder besinnt, dann hat das Radio für mich noch eine Zukunft.
Und beim Radio natürlich.
Und ich hoffe es als alter Radiomann.
Ja, ich denke auch. Und beim Radio natürlich insbesondere die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Denn hier können sich die Gäste
die Musik wünschen. Besonders die Sendung, habe ich gemeint.
Das meine ich auch. Nämlich die Gäste können sich hier die Musik wünschen, die sie mögen und nicht die sie hören sollen oder sollten, genreübergreifend. Heute ist es Stefan Waggershausen, der sein neues Album mitgebracht hat, aus der Zeit gefallen. Und da haben wir jetzt schon zwei Titel gehört. Wir hören auch zum Schluss noch einen. Und jetzt, Herr Waggershausen, haben Sie mal einen anderen Interpreten auf dem Tapet. Der heißt Daniel Lanois. Er singt Jolie Louise. Worum geht es da? Außer um die schöne Louise.
Ich bin natürlich ein großer, habe ich ja bereits erwähnt, Fan der Beatles oder der Stones, der Kings, denn der Liedermacher Neil Young und Jackson Browne und Leonard Cohen und Dylan, alles gewesen. Aber Daniel Lanois ist eigentlich als Produzent von U2 und von Emmylou Harris, von Bob Dylan sehr bekannt, hat ein paar Soloalben. Und ich habe seinen Arbeiten auch kennengelernt in New Orleans unten, weil er da geniale Alben auch mit Emmylou Harris produziert hat. Und er ist ein Franco-Kanadier und spielt gerade bei diesem Titel Jolie Louise mit der amerikanischen, französischen Sprache der Cajuns. Das sind diese Auswanderer, die durch den englisch-französischen Bürgerkrieg aus Kanada zum Teil nach Louisiana gewandert sind und da leben. Und das ist ein Englisch, das permanent versetzt ist mit französischen Worten. Das
interessant.
Ist auch, Sie werden es gleich hören bei Jolie Louise.
Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we will live, you and me. Oh, Louise, oh, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till the work is done. Tous les matins au soleil, I did work till the work is done. And one day, the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh, Louise, I'm losing my head.
Daniel Lanois und seine Jolie Louise, ein Wunsch von Stefan Waggershausen, der selbst vor 45 Jahren, glaube ich, war das, sein erstes Album Traumtanzzeit herausbrachte. Und eben sagten Sie, als die Musik lief, Herr Waggershausen, als Sie den zum ersten Mal gehört haben, den Daniel Lanois, da ist Ihnen das Herz aufgegangen.
Ja, exakt, die Art von Musik liebe ich über alles. Und das war einer der Gründe, warum ich ja nach Louisiana runter bin. Ich wollte mal gucken, was da so abgeht. Und habe diese Cajun-Musik, diese Cajun-Kultur kennengelernt und diese ganzen verschiedenen musikalischen Einflüsse. Und die spiegeln sich bis heute in meinen Songs wieder. Ich bin da unten angekommen. Das ist für mich, ich nenne es immer, meine persönliche Louisiana-Country-Musik in Deutsch.
Ja. Da hatten Sie ja auch Ihre Traumtänze längst überwunden und kamen richtig gut ins Musikgeschäft irgendwann als Sänger, als Songschreiber, als Produzent. Und Sie haben auch für andere Interpreten natürlich komponiert und haben sie produziert, Kollegen. Sie haben für das Musikmärchen Wolke 7 Musik geschrieben, seit 2004 auch für die ZDF-Kinderserie Siebenstein und für verschiedene Krimireihen. Und jetzt wieder ein neues Studioalbum und das heißt Aus der Zeit gefallen. Gehen Sie denn auch auf Tour? Ist das geplant?
Also ich habe sicher ganz viel in meinem Leben richtig gemacht, in meinem musikalischen Leben sowieso. Es gab eine Sache, die ich, glaube ich, im Nachhinein betrachtet falsch gemacht habe, dass ich aufgehört habe, live zu spielen. Und das ist irgendwie ein Mistake, ein Fehler gewesen Ende der 80er Jahre. Und ich habe irgendwie es verpasst, rechtzeitig auf diesen Live-Zug wieder aufzuspringen. Jetzt mit diesem Album ist wahrscheinlich die letzte Chance, das nochmal zu machen. Und ich habe im Gepäck auch schon ein angefangenes Akustikalbum. Wenn das fertig werden sollte zum Ende des Jahres, könnte ich mir einige Clubkonzerte wieder vorstellen. Und dann wird man sehen, wie der alte Wolf sich da schlägt.
Stefan Waggershausen. Ja, zurzeit, wir haben eben ja schon drüber gesprochen, haben einige reifere Herren wieder Erfolge auf der Bühne. Lindenberg, Westernhagen, Maffay, Grönemeyer und so weiter. Die wären vor 20 Jahren noch in dem Alter in Rente gegangen oder hätten das Genre gewechselt oder Bücher geschrieben. Heute ist das Alter nicht mehr so erheblich, um akzeptiert zu werden. Woher kommt das? Was meinen Sie?
Also ich glaube, dass generell Musik dich brutal jung hält, wenn du sie selber machst, und habe mir selber eine Richtlinie gegeben. Ich habe gesagt, solange Keith Richards da noch rumturnen darf auf der Bühne und Kris Kristofferson mit seiner Gitarre noch mit 80 rausgeht oder 80. Clint Eastwood mit 88 noch Filme drehen darf, dann mache ich auch noch weiter Musik.
Ja, und Sie haben mir eben auf dem Weg zum Aufzug erzählt, Herr Waggershausen, Johannes Heesters, dem sind Sie ja noch. Ich glaube, da waren wir schon
noch
über
begegnet.
100
begegnet. Wir hatten noch vor 20 Jahren zusammen mal eine Fernsehsendung, und das war ein sehr tapferer Holländer.
Ja, ein bisschen hatten Sie ja schon angedeutet, was noch kommt. Das Video ist produziert. Ich kenne mich aus mit dem Blues. Dazu gibt es auch eine Vinyl-Variante. Nein, zu dem neuen Album, aus der Zeit gefalten.
Also das ist vielleicht noch ganz interessant. Ich habe in den ganzen Jahren natürlich jede Menge Songs geschrieben. Das waren am Schluss 23. Mhm. Davon habe ich 19 auf einem Doppelalbum veröffentlicht, jetzt aus der Zeit gefallen. 12 auf dem regulären Studioalbum. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, als alter Vinyl-Fan auch ein Vinyl-Doppelalbum rauszubringen. Das haben wir auch noch gemacht. Und dann sind schon wieder so viele Ideen im Gepäck, ja, im musikalischen Gepäck. Die werden alle auch noch dieses oder nächstes Jahr, hoffe ich, wenn die Gelenke funktionieren, realisiert.
Wir hatten es ja eben von der CD, da hieß es ja damals in den 80er Jahren, dieses Medium wird Generationen überdauern, was natürlich auch nicht gestimmt hat. Aber ich glaube, mit Vinyl ist es tatsächlich so, ne?
Vinyl hat eine Nische, was ich toll finde, was ich liebe. Aber letztendlich wird irgendwann eines Tages auch die CD, wie gesagt, eine Nische besetzen. Und der Musikkonsum wird stärker werden, aber die Formate werden sich einfach, oder die Art, Musik zu hören, wird sich sicherlich in der Zukunft ändern. Aber ich bin halt aus der Zeit gefallen und ich werde sicherlich noch weiter Vinyls und CD und Alben machen.
Und
Musikkino.
Zurück zu etwas kommen, in dem Sie sich ja auch schon mal ausgekannt haben, und zwar Filme machen.
Ich habe ja jetzt, glaube ich, in diesem Interview ein paar Mal erwähnt, dass mich die Zeit in den Südstaaten, in Louisiana, wo ich ein paar Mal war und auch schon Videos gedreht habe, dass ich da nochmal hin will. Und es gibt einen Plan zu dem kommenden Akustikalbum, dass ich mit meinem Sohn nochmal runterfahre, wir eine Kamera mitnehmen mit kleinem Team und an die Plätze gehen, wo ich dann vor 20, 25 Jahren im Atchafalaya Bayou am Allman River in den alten Studios, dass wir da noch mal ein paar Takte mitnehmen, ein bisschen Musik machen und das dann auch für eine kleine Musik-Fernsehdoku drehen, ist ein Plan, ist eine Idee. Noch nicht realisiert, aber Visionen gehören ja zum Leben.
Stefan Waggershausen war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und hat Lieder unter anderem von seinem neuen Album vorgestellt. Aus der Zeit gefallen heißt es. Mein Name ist Karin Röder. Hier noch ein Lied zum Schluss. Der Rock'n'Roll holt seine Kinder heim. Ja, da sind ja einige Musiker in den vergangenen Jahren heimgeholt worden.
Dieser Song, der Rock'n'Roll ruft seine Kinder heim, den habe ich in einer Nacht geschrieben, damals als Amy Winehouse gestorben ist. Das war, glaube ich, 2011. Ich fand die sehr toll. Ich fand sie eine legitime Nachfolgerin von Janis Joplin. Und die war dann damit auch in diesem legendären Club 27, die alle mit 27 gestorben sind. Da gehören Jim Morrison dazu oder Jimi Hendrix, Brian Jones von den Stones. Und ich habe den Titel da geschrieben, so mit der Akustikgitarre, dann 7 Jahre auch oder 6 Jahre liegen lassen und dann quasi richtig mit den Musikern produziert. Und das ist eigentlich ein sehr trauriges Lied, was diese Situation beschreiben soll. Es hat mir irgendwie getroffen damals. Der Rock'n'Roll ruft seine Kinder heim.
Stefan Waggershausen, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für den Besuch bei Doppelkopf.
Bedanke mich auch. Servus.
Sie sah in den Spiegel, was ich sage, fiel ihr nicht.
wird heut nicht leicht sein, heut Nacht im Bühnenlicht. Musik wird meine Seele retten und morgen ist mein Leben hell. Sie war schon einen Schuss voraus, ein paar Drinks zu schnell. Der Rock'n'Roll ruft seine Kinder ein. Heute Nacht wird ein neuer Engel bei ihm sein.